ARD.
HR Info Kultur
mit Andrea Geißler. Trauma, Wunde heißt das auf Altgriechisch und es meint eine tiefe seelische Erschütterung, die eine Narbe hinterlässt. Fast so wie eine Wunde in der Haut. Welche Traumata, welche Narben hat deutsche Geschichte in diesem Land hinterlassen? Essayistin und Übersetzerin Asal Dardan hat sich auf die Suche danach gemacht und eine sehr persönliche Reise durch Deutschland unternommen. Sie besuchte Orte der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und Orte, die Schauplätze rechtsextremistischer Gewalt nach 1945 wurden. Daraus ist ihr neues Buch Traumaland entstanden, das am 28. Januar erscheint. Wie Vergangenheit in unsere Gegenwart hineinragt und wie unterschiedlich das in der Einwanderungsgesellschaft wahrgenommen wird. Über all das habe ich mit der Autorin gesprochen, auch im Hinblick auf den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Doch zunächst wollen wir uns diesem Begriff Trauma etwas genauer widmen. Sophie Rüger arbeitet am Institut für Psychologie der Goethe-Universität Frankfurt an einem Projekt zu posttraumatischen Belastungsstörungen und hat sich damit auch in ihrer Dissertation befasst. Sie hat die Begriffe für uns aufgedröselt.
Ein traumatisches Erlebnis, auf das eine posttraumatische Belastungsstörung folgen kann, ist definiert als ein langanhaltendes oder kurzfristiges Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, was bei nahezu jeder Person tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Wichtig ist mir hier aber zu betonen, dass das Erleben eines solchen Ereignisses eben nicht unbedingt zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führt, welche dann eine Behandlung erfordern würde. Es können auch andere psychische Probleme entstehen, aber es kann eben auch sein, dass Menschen gar keine psychische Störung nach einem traumatischen Ereignis bekommen. Und von traumatischen Erfahrungen können erstmal verschiedenste Personen betroffen sein. Und eine PTBS wird dann wahrscheinlicher, also eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn die Ereignisse mehrmals auftraten und absichtlich zugefügt wurden, im Gegensatz zu einmaligen Ereignissen und Unfällen. Wie das dann aufgearbeitet werden kann, wenn so eine posttraumatische Belastung vorliegt, da hat die Forschung auf jeden Fall gezeigt, dass es da besonders wichtig ist, über das Trauma zu sprechen, also einen traumafokussierten Ansatz zu verfolgen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, Behandlungsformen, in denen man das Trauma zum Beispiel imaginativ nacherlebt, also nochmal ganz genau berichtet und sich vorstellt, wieder in der Situation zu sein oder auch einen ganz detaillierten Bericht darüber schreibt oder sowas ähnliches.
Jetzt ist es so, die Autorin Asal Dardan hat so eine Reise durch Deutschland unternommen und hat Gedenkorte an Gewalttaten, also antisemitische oder rassistische Gewalttaten aufgesucht. Jetzt frage ich mich, wie ist es, wenn Betroffene oder Menschen, die potenziell davon betroffen sein könnten, weil sie eben Migrationsgeschichte haben und potenzielle Opfer sein könnten von solchen Taten, wie ist es für die, auf solche Orte zu treffen und das zu bemerken? Kann das auch Flashbacks auslösen?
Also gerade bestimmte Tatorte oder sowas wieder aufzusuchen, das kann sogar, also jetzt die individuellen Tatorte wieder aufzusuchen, kann sogar ein Teil einer Therapie sein. Das nennt man dann auch sozusagen Exposition und kann entsprechend auch dabei helfen, die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung langfristig zu reduzieren. Ne, das macht man dann aber natürlich in einer Behandlung gemeinsam mit der Therapeutin. Und das ist dann aber durchaus im ersten Moment natürlich sehr schmerzhaft und holt sehr viel hoch.
Das war Sophie Rüger vom Institut für Psychologie der Goethe-Universität Frankfurt. Nun wird die Bezeichnung Trauma gerade im Kontext von Social Media inzwischen beinahe inflationär gebraucht. Die psychologisch klare Definition und ein Bewusstsein für die Schwere des Leidens von posttraumatischen Belastungsstörungen droht dabei verloren zu gehen. Trotzdem entschied sich Asal Dardan dafür, das Wort im Titel ihres Buches Traumaland ganz zentral zu fassen. Warum sie das tat und was daraus entstanden ist, all das erklärt sie im Gespräch.
Ich glaube, gerade weil er so eine populäre Bedeutung und Dimension angenommen hat, ist er eine ganz gute erste Möglichkeit, in meine Überlegungen hineinzufinden. Ich benutze ihn tatsächlich ja im psychologischen Sinne, also als seelische Erschütterung, als Verhaftung an etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, aus dem man nicht herauskommt. Und für mich ist Trauma tatsächlich nur etwas, was individuell zu greifen ist. Und gleichzeitig hat es eine ganz starke gesellschaftliche Dimension, weil natürlich bestimmte traumatische Momente auch ganz essentielle politische, gesellschaftliche, historische Momente sind, die wir alle mit uns mitnehmen. Und mich interessiert, wie wir etwas, was auf individueller Ebene wirkt, aber auch politische Konsequenzen hat, wie wir dafür eine Sprache finden. Und ich glaube, dass Deutschland in ganz besonderem Maße, eben weil wir bei Trauma oder politischem Trauma oder kollektivem Trauma in Deutschland, glaube ich, sofort an die Shoah denken, fand ich das ganz wichtig, das aufzugreifen.
Also es ist ja tatsächlich so, dass Sie Ihre persönliche Reise durch Deutschland vor Ihrer Haustür beginnen, ja, wo Sie sozusagen bildlich über die Stolpersteine vor Ihrer Tür stolpern. Wie ist dieser Einstieg zu verstehen? Kamen Sie über diese Stolpersteine auch zur Idee für dieses Buch?
Nein, ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit der Shoah. Ich habe noch als Studierende oder beziehungsweise mein Diplomthema war die filmische Erinnerung an den Holocaust. Mich interessiert, wie Vergangenheit in der Gegenwart wirkt. Und die Stolpersteine sind natürlich genau das, ne? Also sie lassen einen stolpern im Hier und Jetzt. Sie sind eingelegt in unser Stadtbild und so verweisen doch auf etwas in der Vergangenheit. Und man kann sich im Hier und Jetzt entscheiden, wie man sich dazu verhält. Geht man drüber hinweg? Bleibt man kurz stehen? Lässt man sich berühren oder nicht berühren? Und im Grunde ist das ein sehr schönes Bild dafür, wie wir uns generell zu unserer Vergangenheit verhalten. Es ist ja so, dass sie geschehen ist. Und wie sie geschehen ist und was sie war, das ist immer unserer Interpretation ausgesetzt. Wollen wir uns mit ihr auseinandersetzen oder können wir es nicht? Machen wir es auf eine Art und Weise, die uns dient, die den Menschen, die damals gelebt haben, dienen? Diese Stolpersteine sind ja auch im Grunde ein Symbol dafür, dass dort Menschen einmal waren, an dem Ort, wo ich jetzt auch stehe, denen keine Zuwendung, keine Aufmerksamkeit, kein Schutz entgegengebracht wurde. Und diese Stolpersteine markieren genau das. Und im Grunde werfen sie einen auch darauf zurück, wie man an diesem Ort, an dieser Stelle nun mit anderen Menschen umgehen möchte. So interpretiere ich diese Steine beispielsweise.
Es ist ganz interessant, ich habe eben gerade zu dem Thema Trauma nochmal recherchiert und es ist ganz interessant, dass es da ja diese Begriffe von Intrusionen und Flashbacks gibt. Mhm. Also von quasi, dass diese Ereignisse in die Gegenwart hineinreichen oder dort wieder auftauchen, gerade weil man sich daran erinnert, auch unwillentlich, wie eben auch so Stolpersteine. Es ist ja nicht, man wird durch sie erinnert. Es könnte auch wie einen Flashback auslösen. Und das ist so ein Aspekt, der in Ihrem Buch eine große Rolle spielt. Dieses Traumazeit läuft in alle Richtungen gleichzeitig. Können Sie das nochmal genauer erklären?
Ja, also Trauma bedeutet, dass man von etwas, was vergangen ist, nicht loskommt. Und dass es nicht in der Vergangenheit liegt, sondern im Hier und Jetzt. Ich zitiere zum Beispiel Christa Wolf, die im Kindheitsmuster geschrieben hat, in die Erinnerung drängt sich die Gegenwart ein. Das bedeutet, die Erinnerung und die Gegenwart, die sind verknüpft auf eine Art und Weise, über die man scheinbar keine Kontrolle hat. Und man ist, also Trauma bedeutet ja nicht das Ereignis in der Vergangenheit, sondern eben dieses Zurückholen und zurückgeworfen sein und nicht loskommen davon. Und es gibt unterschiedliche, auch in der Psychologie, aber auch in der Kulturwissenschaft unterschiedliche Ansätze, wie man mit so etwas umgeht. Und mein Ansatz ist, das Trauma so ernst zu nehmen, dass ich sage, ich schaue mir das jetzt sozusagen nicht zeitlich an, als wäre es in der Vergangenheit, sondern räumlich, als wäre es hier und jetzt noch präsent, ja, um zu sehen, wie sind die Kontinuitäten und wie können wir uns damit auseinandersetzen auf eine Art und Weise, dass es uns loslässt, damit wir auch produktiv und einander wohlgesinnt gegenübertreten können und gleichzeitig auch das, was damals passiert ist, was uns oder Individuen traumatisch begleitet hat, dass wir dem gerecht werden. Und ich glaube, das geht nur, weil für mich Trauma eigentlich etwas ist, was nur individuell greifen kann, dass man sich einzelne Leben anschaut. Und natürlich war ich mir auch über die Beliebigkeit dessen bewusst, dass ich mich jetzt beispielsweise im ersten Kapitel anfange bei den Stolpersteinen, die vor meiner Tür liegen, weil wenn ich eine andere Anschrift hätte, dann hätte ich mich mit anderen Leben beschäftigt, ja. Und ich wollte auch keine dieser Personen einfach nur als Anschauungsmaterial missbrauchen. Mhm. Darum reflektiere ich das auch immer wieder, ne? Was bedeutet das, dass ich mich jetzt mit diesen Menschen auseinandersetze oder dass ich gerade diesen Weg abgehe? Mir ist es wichtiger, als einzelne Sachen jetzt in den Diskurs nur zu heben, auch eine Art von Technik oder eine Art der Praxis, wie man mit Vergangenheit umgehen kann, ohne sie einerseits zu bagatellisieren und andererseits auch sich von ihr erdrücken zu lassen, umzugehen.
Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich als Ihren zweiten Schwerpunkt bezeichnen würde in Ihrem Buch. Das ist diese Auseinandersetzung mit Fällen rechtsextremistischer Gewalt nach 1945. Und da entdecken Sie oft, dass diese Orte der Gewalt unmittelbar neben Gedenkorten der NS-Zeit sind. Also im Heute gleichzeitig nebeneinander existieren, obwohl sie chronologisch nacheinander stattgefunden haben. Auch noch mit dieser Zäsur des 1945. Was hat es in Ihnen ausgelöst, als Sie solche Entdeckungen gemacht haben? Und wie bringen Sie das dann zusammen, wenn Sie jetzt auf ganz Deutschland blicken vielleicht?
Naja, es ist ehrlich gesagt ein trauriger Fakt, dass es in diesem Land überall Orte gibt, an denen historische, politische Gewalt zurückverfolgt werden kann, sowohl aus der NS-Zeit wie auch nach 1945 rassistische und antisemitische Morde und Angriffe. Und ich weiß nicht, wie weit verbreitet das Bewusstsein dafür ist, dass Deutschland in dieser Hinsicht auch wirklich in Europa eine Besonderheit darstellt, dass wir so viele Orte haben, auf die man politische Gewalt zurückführen kann, auf die rassistische, antisemitische Gewalt zurückgeführt werden kann und dass wir unser alltägliches Leben um diese Orte herum führen. Ja, und ich glaube, wir können unsere Leben nicht um diese Orte herum führen, ohne von ihnen auf die eine oder andere Art und Weise berührt zu werden und von dem, was dort passiert ist. Also beispielsweise in Dachau habe ich mich gefragt, da gehe ich ja sozusagen drei Morden, die in unterschiedlichen Jahren geschehen sind und auch mit einigem Abstand, gehe ich ab und frage mich, wie kann das sein, dass wir hier so eine Topografie des politischen Mordens haben und dennoch passieren ganz alltägliche Dinge hier an diesem Ort. Leute gehen ihrem Leben nach, selbstverständlich. Und deshalb ist eine ganz gewöhnliche, deutsche, sogar recht pittoreske Stadt in der Innenstadt und kein abstruser, fürchterlicher, besonders gruseliger Ort. Und dennoch ist es ein Ort, in dem immer wieder an rassistische Gewalt möglich ist. Und ich frage mich, was müssen wir tun, um dieser kontinuierlich auftretenden Gewalt ein Ende zu setzen?
Also das ist auf jeden Fall eine große Frage. Jetzt würde mich nochmal interessieren, mit welchen Ländern oder Regionen haben Sie das verglichen? Wie ist Ihnen das so augenscheinlich klar geworden? Das heißt ja im Grunde, dass die Zahl der Taten in Deutschland höher sein muss, auch im proportionalen Vergleich.
Ja, also ich lebe in Schweden auch. Ich bin Mutter schwedischer Kinder und die gehen dort zur Schule. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es in Schweden weder so einen Kalender gibt, in dem es massenweise Gedenktage an antisemitische, rassistische, rechtsradikale Gewalttaten gibt, noch solche Orte. Selbstverständlich ist Schweden auch einem Rechtsruck und einer autoritären Wende ausgesetzt, wie viele Länder im Moment. Und es häufen sich dort auch Probleme und die Gewalt, aber das hat nicht das Ausmaß wie in Deutschland und vor allem auch nicht über Jahrzehnte hinweg. Wir sprechen ja hier nicht von den letzten Jahren. Wir haben uns vielleicht erst gesamtgesellschaftlich intensiver damit auseinandergesetzt, seit der NSU sich selbst aufgedeckt hat und dann nochmal intensiver mit Halle und Hanau. Aber wir haben im Hintergrund auch noch Mölln, Solingen und natürlich das Münchner OEZ und so weiter. Und das sind wirklich tatsächlich andere Dimensionen als in Schweden beispielsweise oder ich denke auch in Großbritannien, wo ich mich auch ein bisschen auskenne.
Ihr Blick auf die deutsche Geschichte ist, empfinde ich jetzt als sehr respektvoll, sehr empathisch, wenn ich das so sagen darf. Und Sie gehen sehr behutsam, aber auch mit den historischen Fundstücken um und gerade mit den persönlichen Biografien. Sie haben einen starken Blick gerade für die Opfer und deren Biografien. An einem Haus erinnert so eine Gedenktafel an ein Ehepaar, das jüdischen Menschen geholfen hat und sie versteckt hat. Und da sagen Sie ganz treffend, wenn das nicht die Ausnahme gewesen wäre, dann gäbe es diese Tafel nicht. Wie würden Sie Ihren Blick, Ihre Perspektive beschreiben, mit der Sie auf diese Teile der deutschen Geschichte blicken, auch auf die gegenwärtigen Teile, weil Sie machen so eine Unterscheidung zwischen beteiligt und unbeteiligt und betroffen. Wo ordnen Sie sich selbst da ein?
Ja, also ich glaube, vielen Dank, das freut mich, dass Sie meinen Blick so einschätzen. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil ich glaube, dass nicht nur die Inhalte zählen, sondern auch die Art und Weise, wie man etwas macht. Also ich bin eine große Anhängerin von Praxis und glaube, dass die Art und Weise, wie ich über etwas spreche und wie ich mit Menschen spreche und wie ich mit ihnen umgehe, mindestens genauso viel bewirkt wie das, was ich sage. Und dieser behutsame Umgang mit Menschen und auch der Respekt vor ihren Ambivalenzen und ihren Komplexitäten ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir zeigen, ja, es ist schwer. Es ist manchmal schwer, das Richtige zu tun oder zu wissen, was das Richtige ist, den Mut aufzubringen, sich selbst zu überwinden. Ich habe meine Gegenwart immer als extrem chaotisch wahrgenommen und mich immer im Geschichtsunterricht zum Beispiel gefragt, wie kann das sein, dass es damals alles so geordnet wirkt? Also so eine Linearität und Folgerichtigkeit von allem. Bis ich gemerkt habe, das war damals auch nicht so. Die Leute haben ihre Gegenwart auch als chaotisch und bedrohlich und unkonkret wahrgenommen. Und diese Klarheit ist später erst drüber gestülpt. Und zu sehen, was es bedeutet, mutig zu sein oder auch mal feige zu sein und dass man immer wieder sich selbst auch überwinden kann und es nie zu spät ist, dann doch wieder die richtige Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen. Das ist mir ganz wichtig. Und darum möchte ich auch Menschen, die ich beispielsweise in Momenten als heroisch wahrnehme, nicht nur zu HeldInnen verklären, weil das natürlich bedeutet, dass sie irgendwie aus diesem Menschlichen herausgenommen werden. Und mein Blick auf damaligen Mut oder auf Menschen, die etwas Besonderes gemacht haben, ist immer einer mit dem Bewusstsein für die absolute Schwäche, die ich selber habe oder die ich auch in meiner Familie wahrgenommen habe. Ich thematisiere ja auch meine Familiengeschichte und mein Vater beispielsweise hat im Iran politische Schuld auf sich geladen, dadurch, dass er eben für den Schah gearbeitet hat und im Geheimdienst Savak gearbeitet hat, der alles andere als eine saubere Organisation war. Die haben gefoltert, die sind verantwortlich für Folter und Repression. Und damit hat sich mein Vater gemein gemacht. Das bedeutet, dass ich natürlich aus einem komplett anderen historischen Kontext verstehe, was es bedeutet, in sowas impliziert zu sein. Und ich lebe ja inmitten der Gesellschaft, die von dieser Geschichte geprägt ist. Das bedeutet, es ist auch meine Geschichte, weil die Gegenwart, in der ich lebe und die Menschen, mit denen ich umgeben bin, davon geprägt sind. Und die Ideologie, die damals vorgeherrscht hat, die ist zwar heute nicht mehr Staatsdoktrin und Staatsideologie, aber sie ist ja noch Teil der Gesellschaft, in der ich lebe. Und zum Teil auch in den Gesetzen. Wir hören ja immer wieder davon, wie manche Sachen, die bei uns in der Gesetzgebung sind, zurückzuführen sind auf nationalsozialistisches Gesetz oder dass bestimmte institutionelle Organisationen und so weiter noch zurückzuführen sind darauf. Das bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte in der Gegenwart immer noch wichtig ist und als politische Autorin sehe ich das eben auch als meine Aufgabe an, das zu kommentieren und mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, jetzt liegt wahrscheinlich die Zeit, als Sie das Buch geschrieben haben, etwas zurück. Und trotzdem ist gerade in den letzten Monaten es nochmal politisch etwas bedrohlicher geworden. Gerade durch den Wahlsieg von Trump. Jetzt sind die Zahlen der AfD sehr hoch und die Bundestagswahl steht an. Wie ist Ihr aktueller Blick auf Deutschland und auf unser Zusammenleben jetzt im Blick auf die Bundestagswahl?
Das ist natürlich ein bedrohlicher Moment. Und gleichzeitig haben viele Menschen das schon seit sehr langer Zeit kommen sehen. Man kann das ja auch in Österreich sehen, wie lange das von Haider über Strache und jetzt Kickl und so, ne, gegangen ist. Und so nehme ich das auch in Deutschland wahr. Das ist nicht erst seit gestern oder seit der Europawahl bedrohlich, sondern schon viel länger. Und viele Menschen haben immer wieder gesagt, was diskursiv zu tun ist, was politisch zu tun ist. Und leider Gottes haben wir Menschen in der politischen Machtposition, die sehenden Auges in diese Katastrophe reinlaufen, indem sie dem, was die AfD immer wieder diskursiv als Themen setzt, nicht auf andere Art und Weise begegnen, als einfach mitzumachen und diese Themen in die Diskurse reinzuheben. Ich empfinde das als absurd, dass man darüber diskutiert, dass man Menschen, die straffällig werden oder die sich antisemitisch äußern, plötzlich den Pass entziehen soll. Wenn man jetzt in Riesa hört, wie manche AfD-Funktionäre die Shoah verharmlosen und abtun als scheißegal und man will darüber nicht reden. Und das ist irgendwie so ein linker Fetisch, über den eigentlich keiner mehr reden will. Die kann man ja auch nicht ausbürgern. Wir müssen einfach das ernst nehmen als gesamtgesellschaftliches Problem, dass Antisemitismus und Rassismus wachsen in unserem Land und dass die AfD zu bekämpfen ist. Und zwar von allen, die politisch Entscheidungskraft haben und Macht haben. Und selbstverständlich ist natürlich so eine Wahl etwas, was das nochmal stärker an die Oberfläche spült, in welcher politischen Landschaft und Situation wir uns befinden. Und gleichzeitig sind Wahlen nicht das Einzige, woran man das ablesen kann oder wo man etwas machen kann. Und ich glaube auch, dadurch, dass ich mit dem ersten Buch so viel durch Deutschland reisen durfte und konnte, habe ich auch ein etwas anderes Bild von Deutschland, als ich es noch vor dem ersten Buch hatte. Ich sehe nämlich in vielen kleineren Städten, in vielen Orten, in denen auch Rechtsradikale viel Macht haben, dadurch, dass sie eben Vereine und so weiter dominieren und Sportzentren und so weiter, unglaublich viele Menschen, die sich dem entgegenstellen, die täglich irgendwas an diesen Orten machen, um das Leben von Geflüchteten besser zu machen, um auch ja antifaschistische Strukturen zu stärken und so weiter. Und ich wünschte, diese Menschen würden aus der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit kriegen, mehr Unterstützung, auch finanzielle Förderung, weil ich glaube, dass wir in vielen Bereichen eigentlich besser sind als unser Diskurs und dass Menschen wirklich konkret Dinge tun dagegen, dass dieses Land abrutscht in rechtsradikale Zustände, wie wir sie in anderen Ländern, sogar in Europa sehen. Und in diesen Menschen liegt meine Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Darum habe ich noch nicht ein allzu düsteres Bild von dem, wo wir sind gesellschaftlich. Aber natürlich fühle ich mich von der politischen Elite, wenn ich das so sagen darf, schon im Stich gelassen.
Es ist schön, dass Sie das in dem Sinne so optimistisch und hoffnungsvoll formulieren. Ich denke, das ist auch das, was Ihr Buch macht. Das macht trotz allem Hoffnung, eben gerade in dieser sehr genauen Auseinandersetzung mit Trauma, mit Traumata, mit diesem Ernstnehmen all dessen. Und Sie haben in diesem, ich denke, dieses Hoffen und Zusammenrücken und über alle Spaltungen hinweg miteinander zu sprechen, das erinnert mich auch an Ihren Beitrag in dem Essayband Trotzdem Sprechen, wo Sie auch Stellung genommen haben zu einer der vielleicht größten Spaltungen, die jetzt im vergangenen Jahr auch den deutschen Diskurs erschüttert haben, zu Israel, Gaza. Und dort geht es auch sehr viel um Trauerarbeit dann. Wie stehen diese beiden Essays für Sie nebeneinander oder im Verhältnis? Oder ist das eine aus dem anderen auch ein bisschen entstanden?
Ja, ich habe natürlich das Buch angefangen zu schreiben vor dem 7. Oktober, aber der 7. Oktober ist sozusagen während meiner Schreibzeit passiert und teilweise hat mich das, also es hat ja mich sehr niedergerungen, selbstverständlich im Schreiben, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie Erinnerungsdiskurs ja teilweise missbraucht wurde oder verflacht wurde in dieser neuen Auseinandersetzung rund um die Staatsräson, rund um Antisemitismus und das deutsche Verhältnis zu Israel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die deutsche Gesellschaft unbedingt in Israel ein Happy End zu ihrem Verbrechen sehen möchte. Das Problem ist einfach, dass Israel ein Nationalstaat ist und kein Happy End für Deutschland bedeuten kann. Dort gibt es Konflikte, dort gibt es auch einen Rechtsruck, so wie in Deutschland, so wie in Ungarn und Österreich und Amerika und so weiter. Und es gibt einfach eine politische Realität, es gibt eine historische Realität und die eine Komplexität hat, die so einem, die man einfach nicht in so ein Happy End überführen kann. Und ich habe versucht, in diesem Essay zu sagen, wir können Dinge nicht unterdrücken. Wir können die Art und Weise, wie andere Menschen mit anderen Erfahrungshintergründen über Dinge sprechen, die uns auch historisch wichtig sind, nicht kontrollieren und regulieren, weil das führt letztendlich immer in einen Autoritarismus, der dem, was wir sagen, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben, widerspricht. Das bedeutet, ich kann komplett nachvollziehen, dass bestimmte Sachen unglaublich wehtun und eine Herausforderung sind, gedanklich, emotional. Und doch müssen wir versuchen, über Trauma hinaus, also über den Affekt hinaus, eine politische Sprache zu finden für das, was geschieht im Hier und Jetzt. Weil ich tatsächlich glaube, dass man den Opfern von damals nicht gerecht wird, indem man die Opfer von heute nicht anerkennt. Und das, darum habe ich Vivian Silver als eines der Opfer des 7. Oktobers, des Angriffs der Hamas, hervorgehoben, weil das für mich auch so traurig war, dass ich von dieser beeindruckenden Frau erst erfahren habe, als sie ermordet wurde. Und das ist etwas, was immer wieder passiert und was mich mit großer Trauer erfüllt, dass man beeindruckende Menschen erst in so einem Moment, wo sie bedroht sind oder ermordet wurden, kennenlernt. Und genauso habe ich Haman Alo, den Arzt, den palästinensischen Arzt, der sozusagen sein Leben hinten angestellt hat, um seinen PatientInnen zu helfen, und dann mit seiner Familie ermordet wurde in den israelischen Militärangriffen, ebenso hervorzuheben und zu sagen, das sind zwei Menschenleben, die in diesem großen historischen Krieg, der uns alle berührt, eine Bedeutung hatten. Und ich hoffe, dass eben, wie ich vorher sagte, in dieser Praxis, ne, nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Art und Weise, wie ich über etwas spreche, ja, vielleicht etwas vermittelt wird.
Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für all Ihre Ausführungen. Ich finde, wir haben jetzt da einen sehr, sehr spannenden Bogen geschlagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Buch, für die Lesereise, die kommen wird und nochmal einen neuen Blick auf Deutschland für Sie werfen wird. Und ja, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Geißler, für das nette Gespräch.
Gerne.
Wie können wir einen gesellschaftlichen Umgang finden mit der Vielzahl an traumatischen Gewalttaten in unserem Land? Wie können wir den Opfern antisemitischer und rassistischer Gewalt vor und nach 1945 gleichermaßen gerecht werden, ohne sie gleich zu machen? Diesen Fragen haben wir uns heute im Gespräch über Trauma und mit der Autorin Asal Dardan über ihr Buch Traumaland gewidmet. Es erscheint am 28. Januar und kann bereits vorbestellt werden. Und das war HR Info Kultur. Diesmal mit dem Thema Traumaland. Wie können wir heute gemeinsam erinnern? Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Beim RBB-Bücher-Podcast Orte und Worte ist der Ort selbst als Schauplatz für die Geschichte oder als Inspiration wichtig. Neben dem aktuellen Buch und persönlichen Gesprächen mit bekannten Autorinnen und Autoren. Den Podcast findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andrea Geißler.